D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien, der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Schutzlos, wenn es Reporter bei Pegida mit Gewalt zu tun bekommen.
Ratlos, wenn die Hälfte der Deutschen den Vorwurf Lügenpresse erhebt.
Erfolglos, wenn unser Lieblingsnetzwerk Twitter schlechte Zahlen schreibt.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Stefan Plöchinger, dem Online-Chef der Süddeutschen Zeitung. Er war vor 3 Wochen hier im Interview in Was mit Medien und hat dort unter anderem darüber gesprochen, dass er den Vorwurf, es gebe in Deutschland eine Lügenpresse, für den Krach einer lauten Minderheit hält und nicht für die Mehrheitsmeinung.
Ich sehe das nicht. Wir sehen das auch im Übrigen nicht in irgendwelchen Verkaufs- oder Reichweitenzahlen, dass Leute plötzlich sich zurückhalten, zu dieser verlogenen Presse zu gehen. Die Wahrheit ist, alle Nachrichtenseiten in Deutschland haben irgendwie mehr Reichweite, als sie vor 1, 2, 3 Jahren hatten. Und ganz offensichtlich gibt es die ganz große Mehrheit der Bevölkerung, die kein Problem damit hat, wie dieser Journalismus funktioniert.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Es gibt trotzdem eine Zahl, die uns erschreckt. Eine Umfrage aus dieser Woche vom Forsa-Institut für Stern und RTL. 44%, fast die Hälfte der Deutschen, würde diesen Begriff Lügenpresse mehr oder weniger unterschreiben und ist voll und ganz oder wenigstens eher der Meinung, dass die Medien in Deutschland von ganz oben gesteuert würden und deshalb geschönte und falsche Meldungen verbreiteten. Wir haben vor 3 Wochen eine ganze Stunde Was mit Medien zur Berichterstattung in der Flüchtlingsdebatte gesendet, zur Frage, wie sich Medien verhalten sollten in dieser aufgeheizten Stimmung in Deutschland. Und diese Zahl jetzt erschreckt uns so, macht uns solche Gedanken, dass wir das Thema nicht beiseite legen und auch diese Sendung dem Thema widmen.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Was mit Medien, das Vertrauensmagazin.
Stellst du dich, Herr Pähler, auf Partys eigentlich, wo dich vielleicht mal noch niemand kennt, ausnahmsweise eigentlich als Journalist vor oder erfindest du andere Berufe?
Ich weiß nicht, ob man mir was anderes abnehmen würde, aber ich sage dann, glaube ich, meistens sowas, ich mache halt was mit Medien, aber dass ich wirklich explizit sage, ich bin Journalist. Ich weiß gar nicht. Sage ich das so? Könnte sein, dass nicht.
Es ist ja so, Journalisten gehörten ja noch nie zu den beliebtesten Berufsgruppen. Und jetzt erleben wir gerade eine Zeit, in der mir das Lachen darüber auch irgendwie so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Wir haben ja über das Stichwort Lügenpresse gesprochen, fürchterlichen Begriff schon oft hier in der Sendung. Und Journalisten müssen sich ja nicht mehr nur diesen Vorwurf anhören oder mit Beschimpfungen klarkommen.
Ja, es geht nämlich noch weiter. Es gibt Fälle von Gewalt gegen Journalisten in diesem Land. Wir haben vor 3 Wochen über den Fall der Dresdner Neuen Nachrichten berichtet. Einer der Reporter ist bei einer Pegida-Demo verletzt worden. Dabei bleibt es aber nicht bei diesem einen Fall. Ein Reporter der Deutschen Welle hat bei Pegida einen Schlag in den Nacken bekommen und die Kollegen anderer Medien in Dresden machen auch so ihre Erfahrungen.
Annette Binninger ist die Politikchefin der Sächsischen Zeitung und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo, guten Abend aus Dresden.
Was passiert Ihren Kollegen dort?
Ja, das, was Sie schon aufgezählt haben. Ich sag mal, wir wissen nie genau, was an diesem Montagabend jetzt wieder Ihnen passieren wird. Das ist das auch, was uns Sorge macht, wie wir unsere Kollegen schützen. Beschimpfungen sind da noch das kleinste Übel sozusagen. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass halt mal mehr passiert, sodass wir auch schon überlegt haben, was können wir tun, damit die Kollegen dort sicher sind. Wir haben eben auch schon erlebt, Anrempeln, Beschimpfungen, Bedrohungen, körperlich nahe kommen und so weiter. Das ist fast schon jeden Montagabend so, wenn Sie sagen oder wenn Sie schon alleine dort mit einem Block und einem Stift in der Hand stehen.
Sie haben gerade gesagt, Sie fragen sich, was können wir tun, um unsere Reporter besser zu schützen? Ja, was können Sie denn tun?
Das ist gar nicht so leicht, weil wir haben es ja auch in dem Fall, den Sie gerade erzählt haben, nochmal mit dem Kollegen von den Dresdner Neuesten Nachrichten erlebt. Der Täter verschwindet in der Masse und die Masse johlt und applaudiert. So muss man sich das vorstellen. Das ist ein ganz übles Szenario. Auch die Polizei kommt da nicht hinterher. Das heißt, wir haben begrenzte Möglichkeiten, irgendwie zu schützen. Wir versuchen, unsere Kollegen so einzusetzen, dass sie immer wieder mit jemand anders unterwegs sind. Es gibt aber auch Kollegen, die sagen, ich möchte da nicht mehr unbedingt alleine hin. Und das, klar, respektieren wir. Und es gibt auch Fotografen, die sagen, ich gehe zu keiner Pegida-Demo mehr, weil sie haben es natürlich am schwersten. Sie sind mit der Kamera sofort erkennbar.
Das wollte ich gerade sagen. Also es gibt Reporter, Journalisten, deren Job das ist, die ja auch dafür brennen, aufzuklären, zu berichten, die dann sagen, das gebe ich mir nicht.
Ja, das gibt es. Also mittlerweile gibt es, wie gesagt, gerade bei den Fotokollegen Reporter, die sagen, nein, das ist es mir nicht wert. Und da gehe ich jetzt nicht mehr mitten rein. Und wie gesagt, das müssen wir respektieren. Und wenn jemand sagt, ich mache das nicht, auch bei den schreibenden Kollegen würden wir das natürlich respektieren und sagen, gut, dann schicken wir die nicht im Einsatz. Ansonsten ist es halt so, wir wissen nicht, wie sie zurückkommen. Und wir haben es dann erlebt bei der, in der einen Nacht, die ich sehr schlimm mit in Erinnerung habe, von diesem ein Jahr Geburtstagsfeier Pegida, wo wir auch zum Teil Kollegen hatten, ich auch selber, die zwischen die Fronten gerieten, weil es geht ja nicht nur Gewalt von einer Seite aus. Sie haben auch zunehmend den sogenannten Antifa-Block, der auch zu sehr starker Gewalt mittlerweile neigt. Und wenn sie da dazwischen geraten, wird es ganz übel.
Ich frage mal ganz platt, was ist denn, wenn sozusagen die Kandidaten ausgehen, sie irgendwann gar keinen mehr haben, der dahin geht?
Ich sage mal so, wer Journalist wird, überlegt sich genau, warum er das wird. Und ich sage mal, manchmal ist es auch so schon, dass ich Kollegen fast ein bisschen bremsen muss und sagen muss, pass auf, riskier nicht zu viel, mach das nicht. Weil jeder, der diesen Beruf ergreift, hatte mindestens mal in der Anfangszeit eine totale Reporterleidenschaft und dass er darum kämpfen will, um die besten Geschichten und das, was uns alle in diesen Beruf gebracht hat. Und insofern passiert es manchmal, wie gesagt, dass ich sagen muss, Vorsicht, ja, nicht jede Geschichte ist alles wert. Wir wollen auch, dass du heil wieder zurückkommst.
Wo Sie gerade über den Beruf Journalist sprechen, wie fühlt sich der Job als Journalistin in Dresden zurzeit für Sie an?
Manchmal ist das ein ganz schwieriges Gefühl, sage ich mal. Wir haben auch alle, wir sind jetzt seit einem Jahr da durch diese Mühlen gedreht. Es war für uns alle ganz schwierig, erstmal zu begreifen und damit klarzukommen, dass wir auf einmal dermaßen gehasst werden, angegriffen, attackiert werden. Jetzt meine ich nicht nur körperlich, sondern in Leserbriefen, in Anrufen, in Beschimpfungen vor Ort. Das in dieser krassen Weise, ich bin jetzt über 20 Jahre in dem Beruf, habe ich das noch nie erlebt. Damit müssen Sie erstmal klarkommen. Dass sie auch in dem Sinne Teil des Feindbildes dieser Seite sind, über die sie eigentlich berichten wollen.
Fühlen Sie sich eigentlich zu wenig geschützt? Also das eine ist ja die Frage, was machen wir mit uns selbst? Gehen wir dahin oder nicht? Aber das andere sind Forderungen danach, Journalisten in irgendeiner Form auch von außen zu schützen.
Das ist sehr schwierig, wenn Sie in einer, gerade jetzt auch in einer dunklen Jahreszeit, in der Nacht sozusagen dort unterwegs sind, sage ich jetzt auch mal, wir können ja nicht, es gibt zwar schon Leute, die, bei denen ich gehört habe, dass sie überlegen, mit Bodyguards in Einsatz zu gehen, gerade bei Fernsehteams habe ich das schon gehört, wo ich sage, das ist ein Wahnsinn, wir sind doch nicht hier im Bürgerkrieg, ja, aber solche Überlegungen habe ich schon gehört, wir machen das noch nicht, aber wie gesagt, es muss jeder aufpassen, wie er dort hineingeht und wir versuchen das halt auch Teams zu bilden, so dass zumindest immer jemand dabei ist oder in Rufweite.
Jetzt gibt es ja eben auch Forderungen, beispielsweise nach mehr Polizeischutz, eben Schutz für die Journalisten, kommen zum Teil diese Forderungen auch von den Journalistenverbänden. Jetzt bin ich selbst niemand, der, muss ich zugeben, jemals bei einer Pegida-Veranstaltung war, aber wenn ich mir das so vorstelle, als Journalist dort zu sein, unter Polizeischutz zu arbeiten, würde man das denn eigentlich wirklich wollen? Eigentlich nicht.
Das ist eigentlich nicht gerade der ideale Fall, wenn Sie einen Polizeibeamten neben sich stehen haben und dann jemanden fragen. Da haben Sie schon eine Beeinflussung der Antworten, das ist völlig klar. Ja. Also ich sag mal, wir müssen eigentlich noch nach wie vor einen Status haben und darum kämpfen wir auch, dass wir sagen, wir sind Berichterstatter. Und wissen Sie, in jedem Bürgerkrieg gibt es gewisserweise Westen, wo drauf steht Presse und dann weiß jeder so Sonderstatus. Ja? Hier haben wir eine Situation, die mittlerweile so pervers ist, dass wenn Sie selber sich ein Presseschild dran machen würden, dann würden Sie erst zum Zielscheibe werden.
Sie sagen in einem Interview bei Spiegel Online, dass viele der Pegidisten die Rolle der Medien nicht verstehen würden und in den vergangenen 25 Jahren da nicht genug angekommen sei. Ist das ein Problem der Demokratie in den ostdeutschen Bundesländern?
Ich glaube, es ist manches ein Problem, dass wir jetzt erst nach 25 Jahren merken, dass nicht alles angekommen ist, was meinetwegen Westdeutsche, die hierher gekommen sind, als selbstverständlich nehmen. Das, was wir so umständlich, ich habe mal Politikwissenschaften studiert, als freiheitlich-demokratische Grundordnung sagen und verstehen. Dort die Rolle der Medien, die Pressefreiheit, das Grundgesetz, wie das dort verankert ist, unsere Rolle als Journalisten auch. Was ich sehr häufig erlebe, ist bei Pegidisten, und ich sage mal, das muss man auch differenziert sehen, es gibt nicht Pegida als solches. Es gibt, da gibt es genauso Differenzierungen, die notwendig sind, wie auch auf der Seite der Journalisten. Aber dass dort ein Verständnis herrscht bei vielen, die sagen, ihr kriegt ja alle eine Order von oben. Ja, also so ein bisschen wie früher in der DDR, kriegt ja eine Parteiordner oder direkt aus Berlin oder sonst was alles, wo ich sage, das bricht gerade auf, dass dort ein völliges Unverständnis ist, wie Journalisten zu ihren Geschichten kommen, wie sie arbeiten, was auch unser Ethos ist, ein ganz altes Wort, Berufsethos. Ja? Und deswegen knallt uns immer an den Kopf, wird uns immer wieder an den Kopf geknallt, ja, ihr müsst ja objektiv berichten. Natürlich müssen wir objektiv berichten, aber das heißt auch nicht, dass wir eins zu eins jeden Hetz, Blödsinn und Quatsch und Nonsens transportieren müssen und das werden wir auch nicht tun. Ja, weil es auch dort für uns eine Richtlinie gibt. Und das ist ja mal ganz, ganz klare Basis, die Menschenwürde auch. So, und dass wir sagen, wir transportieren nicht Menschenfeindlichkeit und Rassismus und sonst was alles. Das braucht von uns nie jemand in dem Sinne, eine in Anführungszeichen objektive Berichterstattung zu erwarten.
Sagt Annette Bindinger, Politikchefin der Sächsischen Zeitung in Was mit Medien. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da hier einen kleinen Anblick in die Stimmung bei Ihnen zu geben.
Sehr gerne, danke.
Wir erleben Gewalt gegenüber Journalisten. Wir erleben ein Land, in dem fast die Hälfte der Menschen mehr oder weniger sagt, ja, es gibt sie, die Lügenpresse, zentral gesteuert und ohne Interesse daran, die vermeintliche Wahrheit zu sagen.
Und wie kommen wir da wieder raus? Darüber sprechen wir gleich hier bei D-Radio Wissen. Was mit Medien? Das Lügenpressemagazin.
Gewalt gegen Journalisten, der Vorwurf der Lügenpresse. Wir haben gerade von Annette Bindinger von der Sächsischen Zeitung gehört, wie Reporter damit zu kämpfen haben. Ja, damit zu kämpfen haben, überhaupt ihre Arbeit machen zu können. Und auch eine gewisse Ratlosigkeit haben wir bei ihr gespürt, darüber, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Das hört man, finde ich, deutlich bei ihr.
Darüber sprechen wir mit Michael Rediske. Er ist Vorstandssprecher der Reporter ohne Grenzen. Guten Abend.
Guten Abend.
Sind Sie ähnlich ratlos?
Nun, wir sind vielleicht ein bisschen weniger ratlos, weil das Phänomen für Reporter ohne Grenzen nicht so neu ist. Wir kümmern uns ja um die Pressefreiheit und um Angriffe und Gewalt gegen Journalisten in 190 Ländern dieser Welt. Und wir kennen andere Länder, eigentlich die Mehrheit der Länder, wo es Journalisten viel schlechter geht und wo die gesellschaftlichen Konflikte bis hin zu Bürgerkriegen lange Traditionen haben und wo Journalisten diese Freiheit, einfach frei von Angriffen zu sein, auch nie gehabt haben. Insofern sind wir eher bestürzt, dass diese Entwicklung jetzt nach Deutschland oder überhaupt zu den westeuropäischen und nordeuropäischen Ländern kommt, wo man in diesen Konsensgesellschaften das bisher nicht kannte.
Können wir aus diesen anderen Ländern denn irgendwas lernen für die Situation hier?
Nun, wir sagen immer bei Reporter ohne Grenzen, absoluter Schutz ist nicht möglich. Insofern stimme ich der Kollegin Bindinger völlig zu. Es hat keinen Sinn, einen Polizisten neben jeden Journalisten zu stellen, so wie es auch keinen Sinn hat, in Bürgerkriegsregionen oder in gefährlichen Situationen sich ständig von Bodyguards oder von professionellen Schützern mit Gewehren und mit Maschinenpistolen bewachen zu lassen. Das ist kein Journalismus mehr. Ich glaube, lernen können wir Journalisten hier auch, dass man, ja, so leid es mir tut, eine gewisse harte Haut braucht. Wir müssen uns an eine neue Situation gewöhnen, wo Journalisten nicht mehr unantastbar sind. Sie sind Teil der Gesellschaft, sie sind auch Teil der Konflikte. Die Journalisten, Sie haben ja diese Umfrage erwähnt, wonach einfach ein großer Teil, 44% der Bevölkerung, da auch meint, dass der Journalisten muss irgendwie von oben gesteuert sein, was immer von oben heißt. Diese Leute meinen großen Teils, ohne dass sie das genauer belegen können, wie das funktioniert, dass halt Journalismus und Politik irgendwie zusammenstecken, zusammenhocken und eine bestimmte Politik ausmauscheln, von der sich eben Teile der Bevölkerung mittlerweile ausgeschlossen fühlen. Dass dem so ist, da müssen wir Journalisten uns auch erstmal daran gewöhnen und dann Mechanismen, das wird eine Weile dauern, entwickeln, wie wir damit umgehen.
Annette Bindinger, die hat uns vorhin gesagt, in 20 Jahren ihres Berufslebens, da habe sie so etwas noch nicht erlebt. Was hören Sie denn aktuell aus anderen Redaktionen, was den Stand der Übergriffe oder auch, ich sag mal, das Thema Hasskommentare und Hass-E-Mails zurzeit angeht?
Naja, ich finde schon, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine sind physische Übergriffe. Das geht gar nicht. Ja, da muss auch die Polizei einschreiten, da muss die Strafverfolgung einschreiten. Man kann nicht jeden Journalisten auf der Demo wirklich beschützen und neben ihm stehen. Aber ich sag mal, wenn eine große Demo am Dresdner Landtag stattfindet und da Tausende von Polizisten sind, dann kann man schon erwarten, dass die Polizisten nicht mehrere hundert Meter weit sind und wenn da eine Rangelei entsteht, auch relativ schnell da sind. Also da fragen wir von Reporter ohne Grenzen uns schon, und dafür gibt es auch andere Hinweise, ob da nicht, sei es die Führung der Polizei, sei es auch Polizisten, sehr zögerlich sind, weil sie sich da einfach auch nicht einmischen wollen. Da muss Schutz geliefert werden, der muss da sein. Aber der andere Hinweis von Frau Bindinger ist natürlich richtig. Was wir aus anderen Ländern kennen, in gewisse Regionen, an gewisse Stellen kann man nicht mehr allein gehen. Dann muss man eben in Gruppen dahin gehen. Und in Gruppen ist man schon etwas stärker. und Fotografen auf der anderen Seite, die sind immer in der vordersten Linie. Und da, wenn die in Israel sind und dann in Palästina, wissen sie auch, sie setzen sich einem Risiko aus. Und das machen nicht alle Leute. Und das wird leider, leider Gottes auch in Deutschland so sein, dass bestimmte Situationen, wenn sich die Situation so weiterentwickelt, eben auch nicht mehr von allen Journalisten, von allen Fotografen gecovert werden können.
Und dann dementsprechend wir auch aus dieser Situation jetzt so als Medien alleine nicht rauskommen, sondern das ist eine Aufgabe für sehr viel mehr Stellen als nur für die Medien, dafür zu sorgen, dass Journalisten problemlos Bericht erstatten können.
Ja, das sehe ich auch so. Ich finde, die Journalisten müssen jetzt nicht in Sack und Asche gehen und sagen, wir haben Schuld, wenn man so schlecht über uns denkt. Das ist eine Spaltung der Gesellschaft, die wir hier erleben. Und die Journalisten sind einfach Teil der Gesellschaft und Teil dieser Spaltung und werden von einer bestimmten Gruppe, von bestimmten Gruppen, so begriffen, als wären sie die Gegner und würden jetzt einfach keinen Meinungspluralismus mehr zulassen. Wir haben Meinungspluralismus. Wer sich wirklich informieren will, der kann alles lesen. Wir haben hier keine Zensur in Deutschland. Aber diese Leute im Allgemeinen informieren sich auch sehr eng und lesen nur bestimmte Dinge und glauben an bestimmten Freundeskreisen, gerade in den neuen sozialen Medien ist das verbreitet. Da werden Gerüchte verbreitet, da werden angeblich einseitige Darstellungen kolportiert und gesagt, die berichten wieder falsch. Und keiner prüft das nach, sondern da wird geliked und geteilt und einfach weiterverbreitet. Und das, was früher Leute in Leserbriefen geäußert haben, wo sie einzeln einer ganzen Redaktion gegenüberstanden, da fühlen sie sich heute schon in der großen Gruppe oder schon in der Mehrheit, wenn sie gegen irgendjemand protestieren und einen Shitstorm inszenieren.
Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, ich habe mehrmals jetzt in Ihren Ausführungen rausgehört, dass wir uns als Journalisten in gewisser Weise eben an diese Situation gewöhnen müssen. Ist das nicht aber auch gleichzeitig so eine Art Kapitulation vor dem Thema, wenn man sagt, man hat eigentlich keine Lösung, man gewöhnt sich dran?
Naja, wenn das Problem ein gesellschaftliches Problem ist, dann kann man es nicht in einer Teilgesellschaft, also dem Journalismus, lösen. Sie können auch von einem Journalisten, der in einen Bürgerkrieg zieht, nicht verlangen, dass er den Bürgerkrieg beendet. Ja? Sondern der muss sich umgehen mit der Situation, er muss sich selber schützen und er muss so nah wie möglich rangehen und er muss der Weltöffentlichkeit so viel wie möglich mitteilen, die eine Seite und die andere Seite, dass das, was er machen kann. Ich habe ja nicht behauptet, dass wir hier einen Bürgerkrieg haben, aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir eben nicht mehr diese konfliktlose Konsensgesellschaft haben, wo das einfach nur ein super Beruf ist, der Journalismus. Das wird man und dann wird man Auslandskorrespondent oder man sitzt in der Redaktion und man wird auf allen Partys, Sie haben ja vorhin die Partys in dem Interview erwähnt, gefeiert.
Sagt Michael Rediske, Vorstandssprecher der Reporter ohne Grenzen.
Wir forschen noch ein bisschen weiter an Lösungsmöglichkeiten und eben auch an den gesellschaftlichen, die wir gerade angesprochen haben. Gleich mit der Politik- und Kommunikationsberaterin Nadia Zabura hier bei D-Radio Wissen, die zwar Ratschläge hat, von denen ich aber das Gefühl habe, die würden für die Medien auch ein bisschen teuer. Klären wir gleich hier in einer Stunde was mit Medien.
Was mit Medien, das Demokratie-Magazin.
Es ist ein Problem für die Demokratie, wenn 44% der Deutschen mehr oder weniger der Meinung sind, es gäbe eine Lügenpresse. Und jetzt kann man solche Umfragen wie die des Forsa-Instituts natürlich auch mal ein bisschen in Frage stellen. Also Stichwort, ist das wirklich repräsentativ? 1002 Menschen wurden befragt. Aber lass mal eine Unschärfe drin sein, meinetwegen auch eine deutliche, wenn es nur 30% oder so wären. Ich fände diese Zahl ja immer noch deutlich zu hoch.
Stellt man sich also die Frage zwangsläufig, wie arbeiten wir also dagegen an? Zum Beispiel gegen die Welle an Hasskommentaren in E-Mails, bei Facebook und auf anderen Wegen, die zurzeit eben viele Redaktionen erreichen. Es gibt dafür ein, sagen wir mal, zumindest theoretisches Konzept, und zwar Rede und Gegenrede, Argumente und Fakten also. Und Dennis hat darüber heute mit der Politik- und Kommunikationsberaterin Nadia Zabura gesprochen und gefragt, wie der beste Umgang mit Menschen aussieht, die unsere Arbeit als Journalisten komplett in Frage stellen.
Immer respektvoll und aufklärend. Ich halte nichts von medialen Angeboten, die in ihren Kommentarspalten selbst Partei ergreifen. Das zündelt eher noch viel mehr im Bereich dieser Rufe der Lügenpresse, sondern man muss von Anfang an sehr transparent herangehen. Man muss wirklich herausarbeiten im Dialog mit Hate-Speech-Menschen, inwieweit dieser Kommentar real ist. Und dann mit Fakten, immer wieder mit Fakten in aller Ruhe dagegenhalten.
Das heißt, das, was vor allem die Welt macht, in Teilen aber auch andere Medien, selbst die Tagesschau macht es zum Teil, also gegen die Nutzer, die sie so als Trolle identifizieren, so anzugehen, zündelt an der Sache noch und verschlimmert die Lage eigentlich.
Gegen Trolle gibt es ja zum Glück so etwas wie eine Netiquette. Die sollte jedes gute Medienunternehmen haben. Einmal schnell einen Link drauf, vielleicht eine Three-Strike-Regel. Wenn du dreimal dagegen verstößt, dann sperren wir dich. Da gibt es klare Regelungen. Diese Menschen sind an sich ja auch nicht belehrbar. Sie möchten Unruhe stiften. Wenn man allerdings Menschen hat, die Vorurteilen unterliegen, die diese Vorurteile einfach blind nachplappern, gibt es noch eine Möglichkeit, in einen Dialog zu treten. Und diese Möglichkeit sollten Medien wirklich, wirklich nutzen, damit wir weiter eine pluralistische Gesellschaft und eine Demokratie in unserem Land aufrechterhalten können.
Das andere ist die Frage, die sich Journalisten selbst stellen, also nicht die kompletten Redaktionen, sondern Journalisten, die Angst haben oder Sorge haben, ihre Berichterstattung nicht mehr richtig zu machen. Wir haben gehört, den Fall der Sächsischen Zeitung, auch von der Deutschen Welle, von anderen Medien, die bei Pegida richtig angegangen werden, körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Ich als Journalist, kann ich mit dem, was ich so an Standard Rüstzeug habe, also gut zu arbeiten, transparent zu arbeiten, dagegen überhaupt noch ankommen? Also ist es rein bei den Medien, das jetzt irgendwie zu lösen?
Jein. Es kommt wirklich ganz auf das Gegenüber an, wie weit das Gegenüber sich schon in einer Meinungsblase sich bequem gemacht hat und sagt, ich lasse per se keine fremde Meinung mehr zu. Ich stempel alles als Lügenpresse ab. Argumente erreichen mich nicht mehr. In diesem Fall kann man, und das sage ich wirklich mit selbst einer großen Schwierigkeit, wenig tun. Ich will nicht sagen, dass es verlorenes Gebiet ist, denn wenn wir dieses Gebiet aufgeben, dann sieht es auch wiederum sehr schwer mit unserem demokratischen Prozess des Mitnehmens und des Aufklärens aus. Trotzdem können Journalisten etwas tun, und zwar so transparent wie möglich daran herangehen, wie sie ihre Informationen erhalten, wie sie diese filtern, wie sie diese analysieren und einschätzen. Das kann auch ganz gern mal auf einer Art Metaebene passieren. Ich kann mir das beispielsweise gut vorstellen durch einen Beitrag, in dem belegt wird, so wird eine Tagesschau hergestellt, also wirklich handwerklich, damit die Menschen einen Blick darauf haben, wie Informationsgenerierung und Analyse und die Ausspielung am Ende tatsächlich stattfindet. Nichtsdestotrotz muss man in dieser Situation inzwischen auch auf andere Disziplinen schauen, die den Journalisten an sich helfen könnten, aus dieser schwierigen Situation der persönlichen Attacken herauszukommen. Ein Beispiel wäre es zum Beispiel nochmal in die Rhetorik zu gehen oder in die Philosophie, in die Soziologie. Dort gibt es beispielsweise die sogenannte sokratische Methode, die mal ganz grob umrissen beschreibt, inwieweit man Menschen dabei unterstützen kann, selbst zu fundierten Argumenten zu kommen. Allerdings gibt es Menschen, die auch von diesen Methoden nicht mehr erreicht werden.
Weißt du was, Herr Peller, mich deprimiert das. Mhm. Also wir gehen hier aus dem Thema raus und sind absolut ratlos. Geht dir das anders?
Nee, es geht mir ehrlich gesagt nicht anders. Und also ich frage mich die ganze Zeit, muss man das hinnehmen? Reicht es aus zu sagen, das ist eben jetzt ein gesellschaftliches Problem? Und wer ist dann der Adressat der Forderung, quasi was tun zu müssen? Also das ist so nicht greifbar irgendwie. Wie will man da rauskommen?
Und wenn man dann in diesen Dialog eintreten würde und alle Pegidisten und Lügenpresserufer mit Rede und Gegenrede begegnen würde, woher sollen wir als Medien die Ressourcen dafür nehmen? Und dann noch die Menschen, die möglicherweise schon einfach abgeschrieben sind, obwohl ich mich auch dagegen wehre, sagt Nadja ja auch, dann hören wir noch, dass wir uns an ein bestimmtes Level an Hass einfach gewöhnen sollen. Puh.
Weißt du was? Es ist aber trotzdem nicht alles schlecht im Journalismus. Lass uns, auch wenn es wichtig ist, das Thema doch für heute beenden und das machen, was wir am liebsten tun, ja. Spaß haben und tolle neue Dinge ausprobieren. Periscope gleich im großen Feldversuch hier bei D-Radio Wissen.
Hervorragend. D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien, das Livestream-Magazin.
Periscope beschäftigt uns ja als Hype-Thema schon so ein paar Wochen hier, der Livestreaming-Dienst für Twitter. Es gibt ja auch eine Variante jetzt von Facebook, die im Moment aber nur Einzelpersonen mit verifizierten Profilen oder Seiten nutzen können, was bei Facebook ja noch nicht so häufig ist.
Es gibt mittlerweile aber eine Reihe großer Beispiele dafür, was mit Periscope machbar ist. Jan Böhmermann überträgt zum Beispiel jede Woche die Hashtag-Konferenz fürs Neo-Magazin Royal per Periscope, hat eine vierstellige Nutzerzahl dabei. Es gibt dieses bekannte Beispiel des Bildreporters, Herr Peller, du erinnerst dich, der beim Finale von Germany's Next Topmodel mit dieser Bombendrohung mit Periscope am Start war. Das war hoch vierstellig sogar.
Ja, aber auch der WDR hat experimentiert, und zwar zur Hogesa-Demonstration und der entsprechenden Gegendemo in Köln. Hooligans gegen Salafismus, dafür steht Hogesa ja. Und Jonas Wixford ist der zuständige Redakteur beim WDR. Er arbeitet bei der Aktuellen Stunde in Düsseldorf und war heute zu Gast beim Social Community Day des Grimme-Instituts in Köln, um von den Erfahrungen mit Periscope zu berichten.
Also wir hatten vor Ort bei Hogesa und den verschiedenen Gegendemonstrationen, die es da gab, hatten wir mit Martin von Mauschwitz einen Mobile Reporter, der aber eben eigentlich kein klassischer Mobile Reporter ist, sondern der einer unserer Moderatoren der Aktuellen Stunde ist. Jemand mit einer langen journalistischen Erfahrung, jemand mit einer langen Live-Erfahrung. Der war der Mann vor Ort, und dann hatten wir sozusagen als Backup-Büro in der Redaktion im Newsroom jemanden sitzen, der Martin mit Informationen versorgt, was läuft in anderen Twitter-Feeds, was läuft in anderen sozialen Medien, was kommt über Agenturen, und so war sozusagen das Zusammenspiel zwischen dem Gesamtüberblick in der Redaktion und dem Mann, dem Journalisten vor Ort.
Ich meine, das ist jetzt eine Frage, die jeden einzelnen Journalisten und Fernsehmacher vielleicht nochmal unterschiedlich betrifft, aber wie einfach war das, einem gestandenen Fernsehmann, der seit Jahren Moderator ist, eine App wie Periscope nahezubringen?
In dem Fall ganz einfach, weil der Vorschlag, als Mobile Reporter zu Hogesa zu gehen, kam von Martin von Mauschwitz selbst tatsächlich. Also er hatte da einfach Lust zu, wollte das gerne mal ausprobieren, und wir waren da sehr froh drüber, weil wir eben wissen, dass Martin einfach ein Top-Journalist ist und jemand, der ganz lange und viel Live-Erfahrung hat, und wir fest überzeugt davon waren, dass wir gerade in so einer angespannten und heiklen Situation wie Hogesa und Gegendemos jemanden brauchen, der genau dieses journalistische Know-how auch bei Periscope dann mitbringt.
Würdest du das eigentlich in so im Experimentieren mit solchen Diensten wie Periscope, Snapchat oder allem anderen auch als Grundvoraussetzung sehen, dass die Leute da auch Bock drauf haben? Es ist ja manchmal so im Gespräch, ihr müsst das jetzt alle, also jeder muss es mal ausprobieren und kennenlernen.
Schwierig zu beantworten. Also es ist ein Grundprinzip, dass die Leute Bock drauf haben. Ich glaube aber, man muss gerade den langjährigen und gestandenen Fernseh- oder Radioreportern auch vermitteln, dass Bock darauf sich durchaus entwickeln kann. Also man muss sie, glaube ich, an das Instrument, an das Tool heranführen, ihnen zeigen, wie einfach das geht, was für einen Nutzen das hat, wie super das auch ist, dass es sozial funktioniert. Also es ist für ganz viele ja eine neue Erfahrung, ein direktes Feedback auf einen Live-Aufsager zu bekommen. Das gibt im klassischen Fernsehen ja nicht. Und da entwickeln ganz viele gestandene Fernsehreporter plötzlich Spaß dran. Das heißt, ich glaube, ja, es ist ganz wichtig, dass die Leute Lust daran haben, aber das kann sich auch entwickeln.
Was konkret hat er dann in diesem Livestream per Periscope gemacht? Was war da zu sehen?
Naja, das Setting bei Hogesa war ja so, dass man in Köln im Prinzip mindestens drei Spielorte hatte, das heißt die Hogesa-Demo selbst und zwei Spielorte von Gegendemonstranten, und Martin hat eigentlich den ganzen Tag über diese drei Spielorte sozusagen journalistisch abgedeckt. Also er hat sich dahingestellt, hat filmisch gezeigt über den Periscope-Stream, was passiert hier gerade, und hat das gleichzeitig journalistisch eingeordnet. Das heißt, wer ist hier gerade auf der Straße, welche Interessen verfolgen die gerade und welche Problematiken gibt es? Zum Beispiel bei Hogesa, was, sage ich mal, verfassungsfeindliche Äußerungen von der Bühne angeht. Das konnte er alles direkt einordnen und in einen Kontext setzen mit dem, was drumherum passiert, weil er den ganzen Tag von Station zu Station gegangen ist. Und das war im Prinzip nichts anderes als ein klassischer Fernseh-Live-Reporter, nur dass wir länger Zeit in den Streams hatten, als man es bei einer Fernsehschalte hat, dass wir direkt auf Kommentare eingehen konnten und dass wir jederzeit und ohne eine Satellitenschüssel ausfahren zu müssen, streamen konnten.
Und er ist dann sozusagen von Ort zu Ort. In dem Moment pausierte der Stream und dann kam irgendwann ein Tweet, es geht jetzt weiter. So stelle ich mir das praktisch vor.
Ganz genau. Also wir haben, glaube ich, über den Tag verteilt 6, 7, 8, vielleicht waren es auch 10 Streams gemacht, immer von unterschiedlichen Orten und immer mit Martin im On und dann aber auch immer, indem man einfach mal zeigt, was da gerade passiert. Das muss man bei Hogesa natürlich abwägen, wie lange zeigt man zum Beispiel so eine Kundgebung oder was da auf der Bühne passiert, ohne dass man es journalistisch einordnet. Bei Hogesa hat er das, finde ich, sich richtig entschieden und nur ganz kurze Ausschnitte unkommentiert gezeigt und dann wieder eingeordnet und kommentiert. Und das war so ein Wechsel zwischen Kommentar und Abbilden per Video, was passiert.
Jetzt Erfolgskontrolle. Wie viele Leute gucken dazu?
Also wir hatten in den Streams im Schnitt um die 500 Zuschauer. Das ist für uns eine ziemlich gute Zahl. Wir experimentieren mit Periscope in der Redaktion schon länger. Da waren die Zahlen meistens ein bisschen darunter. Und wir haben einfach gemerkt, dass der journalistische Einsatz von Periscope, von einem journalistischen Ereignis, also von einem Ereignis, das wir als Journalisten ohnehin abbilden, sich doch nochmal deutlich mehr lohnt als so dieses klassische Backstage hinter die Kulissen gucken. Was wir auch nach wie vor richtig und gut finden, aber die Leute honorieren es eben, wenn man wirklich von einem relevanten Ereignis dieses Tool nutzt, um von dort zu berichten. Und wir sind auch ein bisschen stolz, dass wir von den Akteuren, die bei Hugesa Periscope-Streams hatten, doch die meisten Zuschauer hatten.
Jetzt ist es aber trotzdem so, dass der Abstand zwischen 500 Leuten, die da zugucken, und dem, was ihr mit der Fernsehsendung der Aktuellen Stunde erreicht, ja ziemlich groß ist.
Naja, aber so viel Mühe und Aufwand ist es ja ehrlich gesagt nicht. Also wir haben wir hatten mit Martin jetzt einen Mobile Reporter vor Ort, den wir wie gesagt auch nicht dazu verdonnert haben, sondern der gesagt hat, ich mache das gern. Und dann hat man ein Handy und einen Internetempfang und das war's. Und wir finden, dass sich das Experiment gelohnt hat. Und natürlich kann man immer Aufwand und Ertrag gegeneinander rechnen. Aber meine Überzeugung ist, dass wir gerade da, wo wir im Moment noch eine kleine Community nur haben, ja jetzt mal anfangen müssen und den Leuten zeigen müssen, wir nehmen das ernst. Und das kann man eben nur, wenn man ein Setting schafft, das auch nach außen hin zeigt, ja, wir nehmen das ernst.
Sagt Jonas Wixford zum Periscope-Versuch des WDR zur Hugesa-Demo in Köln bei Was mit Medien? Die Radio Wissen hier. Die Radio Wissen, das Silicon Valley Magazin.
Es ist Zeit für Britta Weddeling, die Handelsblatt-Korrespondentin im Valley, die uns jede Woche berichtet, was Journalisten von dort wissen sollten. Hallo Britta.
Guten Tag, grüße euch.
Du hast uns vor der Sendung schon gesteckt, wir müssen über Twitter sprechen.
Ja, es ist doch eine ganz große Krise und wir sind alle so wahnsinnig traurig, weil es ja tatsächlich so aussieht, als würde Twitter ganz, ganz große Probleme haben. Es gab jetzt zwei Events in der letzten Woche. Einmal die neuen Quartalszahlen, die gezeigt haben, dass Twitter überhaupt nicht mehr wächst, dass die Nutzer bei 300 Millionen stagnieren. Die Woche vorher gab es die große Konferenz, wo Jack Dorsey, der neue alte Chef, versucht hat, nochmal an die Entwicklerszene zu appellieren, zum Mitmachen zu appellieren. Aber die Stimmung, ich war da vor Ort, kann ich erzählen, war eher so ein bisschen gedrückt, eher so ein bisschen müde. Anders als bei anderen Veranstaltungen wie von Apple oder Google waren die Ränge auch gar nicht voll gefüllt. Es war so ein bisschen Katerstimmung, das Klatschen war eher müde. Und das alles sind meiner Meinung nach sehr schlechte Zeichen für diesen Dienst, den wir ja alle so lieben.
Wo du gerade sagst, wir lieben ihn alle so. Ich glaube, zu den größten Liebhabern von Twitter gehören ja tatsächlich wir Journalisten. Ist das jetzt so der Punkt erreicht, wo Twitter doch seinen Charme verlieren könnte?
Es ist tatsächlich so, dass Twitter es nicht geschafft hat, anders als Facebook beim großen Mainstream anzukommen. Gerade in Deutschland ist es noch wieder ein bisschen anderes als hier in den USA, wo auch sehr viele Leute, die nicht im Medien- oder Politikbereich unterwegs sind, den Dienst nutzen. Aber tatsächlich ist es so, der Kreis der Twitter-Nutzer bleibt sehr begrenzt. Das liegt eigentlich an zwei großen Problemen. Das eine ist tatsächlich ein Produktproblem, dass Twitter es einfach nicht schafft, unverzichtbar für die Leute zu werden. Facebook hat ja einen Algorithmus, der sehr stark auswählt, was die Nutzer sehen und schafft es dadurch, die Leute viel stärker zu einem Engagement zu bringen. Bei Twitter läuft doch der Newsfeed relativ so durch und man ist nicht wirklich emotional daran beteiligt. Das zweite Problem hängt jetzt nicht mit den Nutzern zusammen, sondern ist ein Werbeproblem. Es wird ja immer davon gesprochen, dass die Anzeigenformate nicht funktionieren. Das ist tatsächlich ein Problem, was so ein bisschen das grundsätzliche Thema von Silicon Valley bezeichnet. Ja, wollen wir schön sein oder wollen wir auch Geld verdienen? Ja.
Schön sein, natürlich.
Und das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass Twitter sich eben sehr lange dagegen gewehrt hat, Werbung zu schalten. Und jetzt tatsächlich im Vergleich zu anderen Plattformen wie Facebook zum Beispiel, wo man ja ganz stark auf Video setzt und Videoinhalte setzt, da hinten dran steht und an diesen ganz großen Töpfen, die aus der Videowerbung jetzt kommen werden, an den großen Geldern eben gar nicht beteiligt ist.
Aber weißt du was, Britta? Ich habe immer so das Gefühl, eigentlich führen wir diese Diskussion ja schon seit Ewigkeiten bei Twitter. Ist sie jetzt schärfer als vorher?
Tatsächlich ist es so, dass die Zahlen wirklich ganz dramatisch sind. Also der Börsenkurs ist eingebrochen um 10%, 300 Millionen Nutzer. Es gibt, anders als in anderen Quartalen, gab es gar kein Wachstum mehr. Man kann natürlich sagen, naja, vielleicht ist Twitter tatsächlich ein Dienst, den eben nur 300 Millionen Leute auf der Welt nutzen wollen. Das kann man natürlich sagen, aber im von sozusagen Finanziers auch getriebenen Silicon Valley geht es natürlich darum, dass die Leute irgendwann auch ihr Geld wieder zurückbekommen wollen und danach sieht es nicht aus. Und wenn Twitter die Investorengelder ausgehen oder wenn es da finanzielle Engpässe gibt, dann kann das ganz dramatisch sein, zumal Jack Dorsey ja schon angekündigt hat, dass über 300 Leute entlassen werden müssen jetzt. Und das ist im Silicon Valley schon ein Sonderfall. Das passiert tatsächlich eher den Microsofts dieser Welt, ja, also den alten Granden, die irgendwie gucken, wie sie innovativ bleiben und nicht einem jungen Unternehmen wie Twitter. Das sind schon Zeichen, dass sich die Lage zuspitzt.
Ich werde gleich noch ordentlich was twittern, um diesen Dienst zu retten, Britta.
Du musst aber ganz schön viel twittern, glaube ich.
Vielleicht verbringe ich den Abend damit, mal gucken. Ja, wir werden gleich alle was twittern, uns gegenseitig erwähnen und favorisieren, liebhaben. Britta, danke schön.
Ciao, bis dann.
Das war doch noch ein schönes Ende nach dieser deprimierenden ersten halben Stunde, Herr Päder.
Ein bisschen deprimierend ist das ja auch.
Mit Twitter schon, ja. Aber mit Britta ist immer schön zu sprechen.
Das ist wirklich immer schön. Wobei ich dachte, als ich gelesen habe, wir sprechen darüber, dass Twitter abgestürzt ist, das passiert Facebook doch ständig. Aber das ist was anderes, habe ich lernen müssen.
Im Formatradio käme jetzt Musik und ein lauer Klatscher. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.
Dann sagen wir immer noch.
Wir wünschen euch noch eine mediale Zeit.
Meine Bis Güte. Dann.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.